Ja, Bernd Gäbler ist mein Name. Ich bilde Journalisten aus an einer Hochschule, Fachhochschule des Mittelstands in Bielefeld, die auch in Köln Dependancen hat. Junge Journalisten, die meistens so in das mittlere Feld kommen, Moderatoren bei regionalen Hörfunksendern werden, Regionalreporter oder auch mal in der Redaktion von Lanz oder von SternTV kommen. Das ist etwa das, was ich mache.
Da gibt es aber noch akademische Grade im Hintergrund oder Titel?
Ja, ich bin seit 2011 dort als Professor tätig und der ein oder andere kennt mich wahrscheinlich, weil ich früher mal das Grimme-Institut geleitet habe.
Das wollen wir alles nicht unterschlagen, aber in diesem Zusammenhang ist es besonders wichtig, dass Ihr Sachverstand oder zumindest die Fähigkeit, wissenschaftlich zu arbeiten, von der Otto-Brenner-Stiftung geschätzt wird. Das ist nicht Ihre erste Studie, aber jetzt ganz konkret zur AfD. Wie haben Sie sich diesem Phänomen der Medienberichterstattung über die Alternative für Deutschland genähert?
Man muss dazu sagen, ich habe schon mal eine Studie geschrieben zum selben Thema, hieß auch AfD und Medien, im Sommer 2017, da war es vor allen Dingen eine Art Handreichung, Tipps, Regularien für Journalisten, wie man das Handwerk anwenden sollte und nicht einfach nur meinungsbildend oder irgendwie sich als Anti-AfD-Kraft fühlt, sondern das Handwerk hochhält. Jetzt habe ich im Grunde genommen seit Einzug der AfD in den Bundestag bis dann August, September die Publizistik in den großen überregionalen Medien verfolgt, sehr detailliert zwei regionale Abo-Zeitungen, nämlich die Oberhessische Presse aus Marburg und die Nürnberger Nachrichten, analysiert. Da habe ich alles gelesen, was dort veröffentlicht wurde, weil es die Landtagswahlen in Bayern und in Hessen gab. Und habe dann versucht, daraus ein paar Schlussfolgerungen zu ziehen, ja, Analyse sozusagen qualitativer Natur zu machen.
Also richtig erstmal quantitativ alles gewichtet, ausgezählt, nach welchen Kriterien haben Sie denn beurteilt, ob ein Interview zum Beispiel gut gelungen ist und ob der Sachverhalt vollständig abgebildet wurde?
Sehr schwierig, da Kriterien zu entwickeln und das ist natürlich im Großen und Ganzen subjektiv, aber ich habe versucht, die Subjektivität zu begründen. Also zum Beispiel, dass ein Morgenmagazin-Interview von Frau Pareigis mit Herrn Gauland relativ schief gegangen ist, weil sie hat ihn immer nur abgefragt, was ist für Sie konservativ, was heißt für Sie Völkerrecht und so weiter. Und im Gegensatz dazu fand ich sehr gelungen ein halbstündiges Gespräch von Philipp Menn im WDR in der Sendung 1:1 heißt die, wo er Alice Weidel vernommen hat in sehr ruhigem, sachlichen Ton, sehr viele unterschiedliche Politikfelder abgefragt hat. Das fand ich nahezu beispielhaft.
Man muss also dann konstatieren, dass es selbst einem Wissenschaftler nicht gelingt, sage ich mal, einen objektiven Bewertungsmaßstab zu finden, weil das, was Frauke Petry als ehemaliges Mitglied der AfD fordert, nur zu protokollieren, kein Journalismus ist für sie.
Das ist für mich kein Journalismus, kann man auch ganz einfach erklären. Wenn Sie einen Parteitag haben wie den Parteitag der AfD in Hannover, da wurde erst Herr Meuthen gewählt zum Vorsitzenden, dann ging es darum, wer wird Stellvertreter. Es kandidierte der Berliner Landesvorsitzende Pasterski und Sie sahen dann, die Konstellation war so, dass der rechte Flügel und die Mitte gemeinsam stark genug waren, Pasterski zu verhindern, aber nicht in eigenen durchzubringen, der Flügel. Wenn ich jetzt nur protokolliere, Pasterski kandidiert, kriegt einen Gegenkandidat. Gegenkandidatin Frau Sayen-Wittgenstein kriegt genauso viele Stimmen. Pasterski wird zurückgezogen, Frau Wittgenstein auch, Gauland wird's. Dann erfahren Sie gar nicht, was da eigentlich los war. Und den Hintergrund, den muss ich erklären. Die Kräftekonstellation, wer warum kandidiert, wer vorgeschickt wird als Zählkandidat, um Pasterski zu verhindern. Und dann wird es eben doch Gauland. Also insofern brauchen wir immer auch einen erklärenden Journalismus. Das ist für mich der Kern von redaktionellem Journalismus, der immer sagt, was ist wichtig, was ist unwichtig. Was ist Ereignis, was ist Struktur, was ist eine langfristige Entwicklung, was ist nur was Kurzfristiges, was ist nur Personal, was ist tiefergehend und eben auch, wie erklären sich Kräftekonstellationen. Wenn wir das aufgeben, dann sind wir vielleicht mit Frau Petry bei einem Protokoll, aber damit geben wir auch alles das auf, was eigentlich redaktionelle Medien von Medien, die ja auch Medien sind, aber eben keine redaktionellen, unterscheidet, wo ich dann eben mal was auf Twitter tweete oder irgendwas, mal einen Schnipsel auf Facebook poste. Das ist nicht ein redaktionelles Medium.
Wie sind denn nun Ihre wichtigsten Thesen? Also in diesem Zeitraum logischerweise, hat sich da etwas getan in der Berichterstattung?
Ja, die wichtigste These ist schon, dass es sich fast hätte ich gesagt, normalisiert hat, aber diesen Begriff benutze ich nicht, weil man nicht genau weiß, was normal ist. Aber ich sage mal, dass am Anfang war festzustellen, sehr starkes Reizreaktionsschema. Es gibt einen Reiz, Frau von Storch twittert irgendwas, schon reagiert man, es kommt in allen Hörfunkmeldungen vor. Das ist stärker gewichen der Reflexion, auch der etwas kontinuierlicheren und überblickshaften Berichterstattung. Ich stelle fest, es gibt viele gute Porträts. Es gibt auch über das Finanzgebaren, über personelle Querverbindungen hinein ins rechtsradikale Lager gute Artikel, gute Ausarbeitungen. Zwei Schwächen stelle ich fest. Das ist erstens in diesen analysierten Regionalmedien. Mir scheint es so zu sein, dass die Printlandschaft doch von unten ganz schön bröckelt. Und das Zweite stelle ich fest, dass besonders bei Medien, die sehr jugendaffin sind oder sein wollen, es eine Art Ich-Journalismus, einen Subjektivismus gibt, der gar nicht mehr sich bemüht, Sachverhalte zu klären, sondern eigentlich nur noch sagt, ich sehe das aber anders, dieses Gefühl teile ich nicht, die Angst habe ich nicht, ich bin da optimistisch. Und somit kann man natürlich nie irgendetwas widerlegen.
Was mir aufgefallen ist, das reicht zurück bis in die 90er Jahre, als man mit dem Phänomen Rechtspopulismus, Rechtsextremismus in Deutschland im Journalismus konfrontiert wurde durch den Nachbarn Österreich, als Jörg Haider eingeladen wurde, einmal durch Erich Böhme in Talk im Turm, ausgeladen von Sabine Christiansen und vielleicht noch als Referenz Friedrich Küppersbusch in Zack, dass damals mehr die Diskussion war, schafft man es jemanden so wie Jörg Haider als Journalist zu bezwingen. Ja. Wie sehen Sie das heute? Ist das immer noch so eine sportliche Aufgabe von Journalisten, zu versuchen, den anderen niederzuringen?
Ja, sicher nicht niederzuringen, aber auf innere Widersprüche hinzuweisen, Paradoxien deutlich zu machen, das unbedingt. Und gerade das Interview, da ist es ja ganz schwierig, einheitliche Kriterien anzulegen. Warum? Weil natürlich jeder Interviewer ein Individuum ist, also anders. Also kann ich nicht sagen, hast du Gauland genauso interviewt wie Nahles? Nein, natürlich nicht, weil sie sind ja ganz andere. Aber das Herangehen, das muss dasselbe sein. Kritisch auf Widersprüche hinweisen, Paradoxien deutlich machen. Wenn etwa die AfD grundsätzlich sagt, Journalismus greifen wir an, weil das sind alles korrupte Leute, die machen Staatsfunk oder manipulieren. Und dann im nächsten Moment behauptet die eigene Propaganda aber, die ist unbedingt journalistisch. Ja, diese eigene Newsroom, das muss ganz journalistisch sein. Dass das dann ein Paradoxon ist, darauf kann ich als Journalist hinweisen. Das heißt nicht, dass man die fertig macht, in die Ecke drängen muss, aber sozusagen zeigen, was habt ihr da vorzuweisen und was nicht. Insofern fand ich Walde, dieses berühmte Sommerinterview, auch ein ganz gutes Interview. Ich finde aber nicht, dass man daraus ein Modell machen muss. Ich kann jetzt nicht sagen, wenn ich gar nicht erst über Nation, Identität, Volk und so weiter rede, sondern über Klimawandel, Rente, Dingsbums, dann schaffe ich das. Nein, natürlich muss ich auch über die anderen Dinge reden. Also kein Modell draus machen, aber sagen, ja, das war eine Form, wie es gelingen kann. Insofern finde ich schon, dass auch wenn man nicht diesen ganz großen Entlarvungsgedanken hat. Jedem Interview wohnt ein bisschen was Sportives inne. Das finde ich schon.
Wie vielleicht das ZDF-Interview jetzt gerade am letzten Sonntag mit Jörg Meuthen. Halten Sie das für gelungen, dass man da so Zitate aus dem Parteiprogramm nimmt und sagt, mal sehen, wie er sich schlägt?
Ja, das ist immer so eine Frage. Man stellt einem was vor und dann bietet man eine Bühne. Ich halte das, wie gesagt, für eine Möglichkeit. Man kann es mal probieren, aber auf keinen Fall für ein Rezept. Das finde ich auch nicht so großartig. Aber dass man Widersprüche aufzeigt, unbedingt. Insofern war zum Beispiel, ich wage mich jetzt mal ganz weit vor, in der Heute-Show gab es einen Zusammenschnitt von Aussagen von Meuthen auf der Pressekonferenz, wo er behauptet hat, man werde sich ja von allen radikalen Kräften abgrenzen, weil das habe man ja festgelegt, weil sonst könne einen der Verfassungsschutz beobachten. Und das wurde konfrontiert mit Aussagen von AfD-Lern. Sehr gutes journalistisches Verfahren, wenn auch in der Satire-Sendung. Aber das ist durchaus legitim, sozusagen salopp gesagt. Je stärker wir mit Leuten zu tun haben, die einfach etwas behaupten, umso stärker können wir auch in ein Interview das einführen, was man im Fußball den Videobeweis nennt. Also man sagt, guck doch mal, da hast du doch das gesagt. Ganz anders, als du es jetzt behauptest. Natürlich. Armin Wolf macht das übrigens auch immer im ZIP. Der hat den Videobeweis dann dabei.
Diese Diskussion, die wir jetzt führen, wenn man sie mal ganz formal nimmt und jetzt nicht inhaltlich, wurde ja mit dem Einzug der Grünen in den Bundestag auch geführt. Ja. Sagen wir mit diesen Schmuddelkindern, die dort stricken und mit Pullovern kommen und Turnschuhen und vielleicht auch noch die Kinder stillen während ihres Parteitages. Soll man mit denen normal umgehen oder sind das nicht alles Steinewerfer wie Joschka Fischer? Sehen Sie aber dennoch einen qualitativen Unterschied zwischen der medialen Anpassung an eine legale Partei aus den 70er, 80er Jahren und jetzt mit der AfD?
Ja, ich sehe einen inhaltlichen Unterschied. Und zwar ist der inhaltliche Unterschied so, dass die AfD, was immer man von ihr halten will, im Kern aber schon nationalistisch ist. Das darf man ja sagen. Nur ist es ein Spezifikum der deutschen Geschichte, dass bei uns Nationalismus, anders als etwa in Polen oder in den Niederlanden oder so, ja nie was war, ein Auflehnen gegen Besatzer, gegen Leute, die das Land zerrissen haben oder so, sondern in der Regel es keinen demokratischen Nationalismus gibt. Das war eine Zuträgerschaft, ein Steigbügelhalter für Diktatorisches. Und da war dann eine, wenn Sie so wollen, grüne Stricker-Ideologie, wir machen uns unser Leben selbst, wir gucken, dass wir irgendwie Kreisläufe ökologische haben und so, schon von anderer Natur. Oder Schäuble würde sagen, jede Partei, die in den Bundestag einzieht, macht eine Wette. Prägt sie den Bundestag stärker nach ihrem Gusto oder wird sie vom Bundestag geprägt? In der Geschichte der Grünen sehen wir, sie waren sehr stark von diesem Parlamentarischen geprägt worden. Ob das bei der AfD auch so ist, man sieht Elemente davon, die sind auch zum Teil ganz stolz, wenn sie mitmachen dürfen, wenn sie eine Sitzung leiten dürfen und so weiter. Aber da sehe ich nicht, dass es schon so weit fortgeschritten ist. Aber nochmal, ich gratuliere Ihnen, dass Sie so historisch werden, weil das vermisse ich oft bei jungen Journalisten, dass sie historisch sind. Weil dann wüsste man zum Beispiel auch bei dieser Frage, soll man jetzt jemanden ins Bundestagspräsidium wählen, ja oder nein? Man muss einfach mal gucken, wie lange hat das bei den Grünen gedauert, bis die einen ins Bundestagspräsidium bekommen haben. Insofern ein relativ normaler Anpassungsprozess, dass nicht sofort alle sagen, juhu, den ersten Besten oder die zweite Beste, die die AfD nominiert, wählen wir da rein. Es wäre gut, wenn in vielen Zeitungen solche historischen Parallelen dann auch stünden.